Bewegt sich die Schweiz von der Meritokratie, ein schwieriges Wort, Meritokratie zur Oligarchie? Das ist eine Frage, die hier Uli Mäder von der Universität Basel beantworten kann. Er hat einen Vortrag gehalten in Planet 13 und es geht ganz einfach um die Frage Schweiz, Geld, Macht. Ich begrüße Sie zuerst einmal.
Ja, grüß Sie.
Ja, Meritokratie, was ist denn das überhaupt?
Also vereinfacht gesagt ist mit der Meritokratie die Gesellschaft gemeint, die sich vornehmlich an der Leistung orientiert.
Das heißt, schaffe, schaffe, Häuslebauer, auf gut Deutsch gesagt, und nicht ja, aufs Geld achten, sprich nicht diese immateriellen fiskalischen Projekte, die jetzt da durchgezogen werden.
Ja, also so der Eindruck, oder wo Wille vorhanden, da ist immer ein Weg, alle sind ihres Glückes eigene Schmiedin, Leistung lohnt sich, ja, das ist mit Meritokratie vereinfacht gesagt gemeint.
Aber wo geht es denn dann hin, wenn man in die Oligarchie hineingeht, denn das heißt, dass nicht mehr alle Leistungen bringen können, sondern nur die Oligarchie Leistung bringt oder die Oligarchie die Macht verwaltet?
Also mit Oligarchie, ich will jetzt den Begriff nicht historisch herleiten, aber mit Oligarchie ist doch im Wesentlichen die Herrschaft von einigen wenigen gemeint. Und heute ist eben das, was die Herrschaft von einigen wenigen kennzeichnet, das liebe Geld.
Das heißt auf gut Deutsch gesagt, Meritokratie heißt, alle können oder man hat sich eingebildet, dass alle per Leistung eben nach oben kommen können und Oligarchie, einige sind oben.
Ja, und in der Schweiz gibt es ja diesen Mythos, oder eben die Schweiz ist über den Fleiß und über die genialen Innovationen groß geworden. Und das ist ja nicht ganz falsch, aber es ist auch etwas ein Mythos und drum der Versuch eben aufzuzeigen, was haben für andere Faktoren noch eine Rolle gespielt und wie ist es auch heute möglich, eben nicht über die Leistung, sondern über das Geld zu noch mehr Geld zu kommen.
Ja, und wie ist das möglich? Ich meine, auf der einen Seite, man kann natürlich Geld erben, sprich der Papa oder der Großvater hat irgendwie Leistung gezeigt und man ist ins gemachte Bett hineingefallen bzw. im richtigen Bett geboren worden. Oder wie kommt man sonst noch hier an Macht und Geld in der Schweiz?
Also das Erben ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt, oder? Wenn wir so die 300 Reichsten in der Schweiz nehmen, die in den letzten 20 Jahren so ihren Reichtum etwa von 80 Milliarden auf etwa 490 Milliarden Franken gesteigert haben, dann ist etwa die Hälfte dieses Geldes wirklich vererbtes Geld. Oder wenn Sie dieses Jahr nehmen, da sind es im Minimum etwa 40 Milliarden Franken, die vererbt werden. Und auch hier, die Hälfte dieses Geldes, das geht eben an mehrfache Millionärinnen und Millionäre. Also vereinfacht gesagt, ja, wer hat, dem oder der wird eigentlich gegeben.
Nun kann es aber durchaus auch sein, dass diese Reichen, naja, sagen wir mal, so eine gewisse soziale Ader haben und auch wieder zurückgeben. Wie ist denn hier das Machtgefüge insgesamt gesehen? Das heißt, wie sind denn die Ausgleichsverhalten in der Schweiz?
Also es gibt sicher viele Reiche, die auch Gutes tun und in der Schweiz gibt es eine hohe Dichte auch an Stiftungen, dann eben die Schenkungen im Sozialen, im Kulturellen, teilweise sogar auch im Ökologischen. Ja, das sind Faktoren. Nur es ist wichtig, oder, dass wir die Existenzsicherung in der Schweiz nicht vom Gutwill dieser Reichen abhängig machen, sondern da ist es wichtig, dass wir strukturell auch Mechanismen haben, die für einen sozialen Ausgleich sorgen.
Schweiz, und da kommt natürlich immer der Schweizer Hammer, sprich Basisdemokratie, Volksabstimmung. Im Grunde genommen hat die Schweiz doch gute Voraussetzungen dazu, dass das Ganze korrektiv hier über die Volksabstimmungen laufen könnte und da der Bürger sich selber engagieren müsste.
Schon, ja. Und ich möchte das auch mitnichten despektierlich kommentieren. Und doch, es relativiert sich halt, wenn Sie eine Unternehmenssteuerreform nehmen, die wirklich nachweislich nicht einmal 20% der Reichsten eigentlich vornehmlich zugutekommt. Und doch gibt es eine Mehrheit, 50,5% waren es, oder der Stimmenden, die für so eine Reform sind. Dann stellt sich schon die Frage, woher kommt das? Und da stellt sich auch die Frage, ohne dass ich eine Verschwörungstheorie verbreiten will, woher kommt das liebe Geld, gerade bei Abstimmungen? Und dann sehen wir halt, dass ein Verband der Unternehmen, Economy Suisse, mehr Geld in die Hand nehmen kann als alle anderen Parteien. Und wenn wir die Parteien angucken, stellen wir fest, dass die eine Partei, die Schweizerische Volkspartei, mehr Geld aufwerfen kann als alle übrigen Parteien wiederum. Also da kommt auch das Geld zum Tragen und das Geld ist auch hier in solchen ganz wichtigen Fragen Meinungsbildung, auch über die Medien.
Das heißt, können Sie das vielleicht nochmal kurz wiederholen? 20% der Reichsten haben von einer Steuerreform praktisch profitiert und ja, knapp über 50% der Bürger, der Stimmbürger, fanden das gut und haben dann dafür gestimmt. Und da ist bestimmtes Geld geflossen, sprich die Medien haben das ganz stark beeinflusst. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, und ich meine, das ist ein Beispiel, diese Unternehmenssteuerreform 2, aber wir können auch ganz andere Abstimmungen nehmen, wo es um Rechte von Mieterinnen und Mietern geht. Und auch da in solchen Fragen kommen oft Eigentümerinnen von Immobilien sehr stark zum Zug. Und das ist erklärungsbedürftig. Und sicher haben wir Mechanismen der Demokratie, die ganz wichtig sind und die hoch zu schätzen sind. Aber wir haben auch etwas, was demokratische Prozesse gefährdet. Und das ist die Macht des Geldes.
Jetzt gibt es die Macht des Geldes, aber es gibt auch so eine gewisse soziale Struktur, die sich mal gebildet hat und die auch da irgendwo zusammenhält und ganz einfach vor sich hinrollt. Ich denke hier zum Beispiel an die Christen der katholischen Kirche, die früher immer Zentrum gewählt haben, egal was war, an die Arbeiter, die hingegangen sind und SPD gewählt haben, egal was war, oder eben KPD oder sowas in der Richtung. Ich rede mal hier von Deutschland. Wie sieht es denn da in der Schweiz aus? Gibt es da auch irgendwelche Strukturen, die sich zum Beispiel hier als Gegengewicht zu diesen Geldstrukturen, zu diesen Kapitalstrukturen empfehlen könnten?
Also sicher, ich meine, es gibt öffentlich-rechtliche Strukturen und es gibt, und das ist ganz etwas Wichtiges, wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt anschauen, wenn wir die Frage der Solidarität anschauen, es gibt diese sozialen Versicherungen, oder die über Jahrzehnte von der Arbeiterinnenbewegung, von Bürgerlichen erkämpft wurden auch, und die sind ganz wichtig auch für sozialen Ausgleich. Nur auch hier, es ist ein Jammer, wir haben eigentlich eine Konzentration des Geldes in einem noch nie historisch dagewesenen Ausmaß. Also das hat es noch historisch nie gegeben, ein Land, das so reich war jetzt wie die Schweiz. Und doch ist die Bereitschaft, auch Geld für das Soziale zur Verfügung zu stellen, sinkend. Es nimmt zwar, die Ausgaben im Sozialen nehmen in absoluten Zahlen zwar zu, ja, aber wenn wir die Anteile dieser Ausgaben am gesamtgesellschaftlichen Reichtum anschauen, dann gehen seit dem Jahre 2005 die Anteile zurück. Und das ist schon insofern beachtlich, als es ein Zeichen dafür sein könnte, dass eben auch solche demokratischen Prozesse etwas unterlaufen werden.
Ist das hier Schweizer Kapital, über das wir reden? Das heißt also, egal wie wir das jetzt genauer definieren wollen, oder sind da die Flüchtlinge mit dickem Geldbeutel mit dabei?
Also, wenn wir jetzt schauen, wie viel Geld liegt derzeit auf Schweizer Banken, dann sind das im Minimum 4.000 Milliarden Franken. Und mehr als die Hälfte dieses Geldes, ja, kommt aus dem Ausland. Also die Schweiz ist sicher eine ganz wichtige auch Offshore-Insel. Das hängt mit der politischen Stabilität zusammen, mit den Verbindlichkeiten, aber der Verschwiegenheit, aber zum Teil auch mit der Bereitschaft, eben Hand für Steuerhinterziehung zu bieten. Und das andere, die Schweiz ist, wenn Sie den Finanzsektor anschauen, wenn Sie die Investitionen im Ausland anschauen, auch hier an vierter Stelle weltweit. Aber auch wenn Sie diese spekulativen Hedgefonds nehmen, auch da jeder etwa siebte Franke, der in diesen Fonds ist, kommt aus der Schweiz. Also Finanzplatz Schweiz weltweit ganz zentral.
Und wie verhält sich dann dieses ausländische Kapital bzw. die Eigentümer dieses ausländischen Kapitals? Fangen sie auch an, in der Schweiz gewisse Einflussnahmen zu machen?
Also das ist schwierig trennbar, oder wenn Sie jetzt die Macht der Unternehmen oder die Macht der Finanzinstitute nehmen, da fließt dieses Geld zusammen. Aber es gibt viele Reiche natürlich, die sehr reich sind, aber relativ wenig Einfluss nehmen mit dem Geld. Also von daher ist die Schweiz auch beliebt für Reiche, ihr Geld hier anzulegen, um das Geld einfach mal zu mehren. Und es gibt andere, die vielleicht weniger Geld haben, aber gezielter Einfluss nehmen und entsprechend auch mehr Macht haben. Also es ist nicht nur das Geld, es ist auch das Kalkül, es sind die Netzwerke, die da mit einer Rolle spielen. Und da sind sicher Leute aus der Schweiz selber ganz zentral.
Sie referieren ja schon seit längerem über dieses Thema, das heißt klären auf. Ich habe ja vorhin versucht zu fragen, ob es in der Schweiz inzwischen da so gewisse Gegennetze gibt, die jetzt hingehen und hier praktisch versuchen, da Einhalt zu gebieten. Gibt es solche Gegennetze? Bildet sich da etwas oder ist man immer noch im Aufklärungsstadium?
Also es gab schon immer widerständige Bewegungen. Interessant ist für mich, zweierlei. Zum einen stelle ich fest, dass es selbst eben in den Kreisen von Wohlhabenden auch eine Reihe von Menschen gibt. Ich führe jetzt viele Gespräche, Interviews, dass es hier eine Reihe von Menschen gibt, die sagen, das ist doch nicht okay. Also das wird doch gefährlich, wenn das so weitergeht, wenn immer weniger, immer mehr Kapital haben, dann könnte das auch dazu führen, den Arbeitsfrieden aufzubrechen. Es könnte dazu führen, den sozialen Zusammenhalt aufzubrechen. Also da müssen wir zurückbuchstabieren. Und wie zurückbuchstabieren? Das sind Leute, die dann sagen, wir müssen wieder mehr zurück auf liberal, politisch liberale Konzepte. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren, da hat doch so der dominierende politische Liberalismus gesagt, das Kapital und die Arbeit, ja, die sollen etwa gleich viel wert sein. Und das Verständnis müssen wir wieder zurückholen, weil das wurde vor allem 89 mit dem Aufbrechen der Berliner Mauer durch einen angelsächsischen Finanzkapitalismus überlagert, der sagt, wichtig ist das Geld und das Geld und nochmals das Geld. Und das Verhältnis von Geld zur Arbeit, ja, das sagt doch der Markt. Und wenn der Markt uns sagt, dass das Geld fünfmal so viel wert ist wie die Arbeit, ja, dann ist halt das Geld fünfmal so viel wert wie die Arbeit. Also hier kommt eine neue Gläubigkeit und die gibt auch zum Teil einzelnen Reichen, einzelnen Mächtigen zu denken. Das ist das eine. Und das andere, ich habe den Eindruck, dass wir interessieren uns ja sehr für die soziale Ungleichheit, also für Leute, die zum Beispiel ganz viel arbeiten und wenig verdienen. Und wenn ich vergleiche, in früheren Studien haben viele von denen gesagt, ja, wir sind halt selber schuld, dass wir nicht so viel verdienen. Wir hätten halt in der Schule besser aufpassen müssen. Und heute habe ich den Eindruck, dass viele dieser Betroffenen eigentlich wütend sind, dass sich die Resignation in eine Empörung verkehrt, indem sie sagen, nein, das ist nicht okay. Unsere Kinder geben sich Mühe, bringen gute Schulnoten nach Hause, finden kaum eine Lehrstelle, andere sahnen ab. Also diese Wut kann auch dazu führen, dass ein Teil dieser Leute sich mehr für eigene Interessen einsetzt, ja, wobei die Gefahr ist auch, wenn sich die Wut paart mit Verunsicherung, dass Leute, die eigentlich benachteiligt sind, auch anfällig werden für neopopulistische Kräfte, die so mit einfachen Ruhe- und Ordnungskonzepten wieder so pauschalisieren, simplifizieren statt differenzieren.
Professor Uli Meder, Das heißt, Sie geben im Gesamt gesehen ein neutrales bis optimistisches Bild dann ab, würde ich mal sagen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wie wäre Ihr Schlusswort?
Ich weiß nicht, warum ich noch so zuversichtlich bin, aber ich bin es offenbar. Und das hängt schon damit zusammen, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, ja, die versuchen einfach, sich auch sozial und auch solidarisch zu verhalten. Und von daher glaube ich, die Zukunft ist nirgendwo festgeschrieben. Vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren verschärft sich die soziale Brisanz, aber Menschen und Gesellschaften sind lernfähig. Von daher, der Ausgang ist unbestimmt, interessant, aber auch offen. Und drum lohnt es sich, etwas für den sozialen Ausgleich zu tun.
Das war Professor Uli Mehler von der Universität Basel. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Danke, gleichfalls.